Bremen 2. Mare mit Stefanie Pesch.
Ahoi und willkommen an Bord. Wir nehmen Sie heute mit auf die eine oder andere Reise. Nicht ganz wörtlich, mehr so hier vom Studio aus, aber es geht ums Reisen hier bei Mare Radio und um die Sehnsucht nach dem Meer. Um die historisch allerersten Glücksmomente des Strandurlaubs, als die Mutigsten sich schon ins hüfttiefe Wasser trauten.
Das war so ein Pferdewagen mit einer Tür hinten. Und dann stieg man so eine kleine Treppe runter und dann hieß es immer nach dem englischen Muster 3 dips and out.
Ja. Dreimal untertauchen, das war die Schocktherapie in der kalten Ostsee von Heringsdorf. Kaum ein halbes Jahrhundert später war Urlaub machen schon so populär, dass der Massentourismus empfindsame Seelen wie Kurt Tucholsky schwer seufzen ließ.
Oh. Nicht dabei sein müssen, wenn sich diese Menschheit zwecks Erholung zu scheußlichen Klumpen zusammenballt.
Tja, die Freuden und die Folgen. Und von dieser gerade skizzierten Folge, in der Fachsprache Overtourism genannt, wird in den kommenden 2 Stunden ebenso die Rede sein wie vom einsamen Südseestrand, an dem man sich höchstens davor hüten muss, dass einem eine Kokosnuss auf den Kopf fällt oder dass man der ganzen Schönheit überdrüssig wird.
Hier reifen Limetten. Dort purzeln überreife Mangos ins Gras. Doch wer diese Herrlichkeiten jeden Tag haben kann, sehnt sich offenbar nach Nutella, Pommes frites und Dosentomaten.
Ja, apropos Dosentomaten. Kulinarisch fahren wir hier alles auf, was die Kreuzfahrtbranche zu bieten hat. Und warum eigentlich alle immer nach Venedig wollen, das klären wir gleich. Radio heute mit dem Thema Reisen und einem grundsätzlichen Dilemma. Eigentlich und am liebsten wollen wir nämlich überall auf der Welt mal gewesen sein. Andererseits dürften wir, wenn wir es ernst meinen, mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht mehr reisen. Wir lösen dieses Dilemma, wie so oft, indem wir es ignorieren und den Billigflieger nach Paris, Rom oder Venedig nehmen und dort feststellen, guck mal, die anderen sind auch schon alle da. Über die inneren und äußeren Widersprüche des Reisens und wie man sie lösen kann, darüber habe ich mit Harald Zeiss gesprochen. Er war viele Jahre Nachhaltigkeitsmanager für das Reiseunternehmen TUI. Inzwischen ist er Hochschulprofessor für Tourismusmanagement und ich habe ihn gefragt, warum eigentlich alle immer nach Venedig wollen.
Ja, in der Tat. Also Venedig, Barcelona, Dubrovnik, Amsterdam, Island. Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Das sind Städte, die unter einem sehr großen Ansturm von Touristen leiden auch. Also es muss etwas getan werden, denn wir stellen fest, dass zunehmend die Menschen vor Ort und auch die Touristen selbst nicht mehr glücklich sind über die Situation, die sie vor Ort antreffen.
Woran genau stört man sich an den vielen anderen Deutschen, die da auch unterwegs sind? Und man beäugt sich so ein bisschen und denkt, ach, so viele außer mir auch hier? Oder sind es eher die Einheimischen, die dann sagen, hey, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen hier in der Innenstadt? Oder was sind die Probleme konkret?
Ja, die Probleme sind ganz unterschiedlicher Natur. Also das eine ist, dass klar, wenn man lange Schlangen hat und wenn man gedrängt wird auf den Ramblas in Barcelona, dann findet man das nicht cool. Man möchte ja irgendwo authentisch in einem Restaurant sitzen und irgendwie das typische spanische Leben erleben. Und je mehr andere Touristen da sind, desto mehr wird dieses authentische Urlaubserlebnis getrübt. Anderer Punkt sind natürlich auch die Einheimischen. Wenn wir bei Barcelona bleiben, im letzten Jahr haben sich Menschen zusammengruppiert und haben angefangen zu demonstrieren. Man sieht auch viele Graffiti, die sagen, Tourists go home oder your holiday is my nightmare. Das sind natürlich auch Dinge, die man in der Stadt da nicht sehen möchte. Und die Anzahl der Probleme sind sehr vielfältig. Es führt natürlich auch zu Belastungen der Innenstadt, Müll, vielleicht auch der Strände, was ist mit Abwässern? Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, die gemanagt werden müssen.
Es gibt ein Schlagwort, das ich in dem Zusammenhang gelesen habe. Overtourism wird das, glaube ich, genannt.
Genau.
Wer ist daran schuld?
Im Grunde sind wir alle daran schuld und die Entwicklung, weil wir alle haben einen gewissen Wohlstand und investieren unser Geld in Reisen. Jetzt kommt noch hinzu, dass Reisen verhältnismäßig günstig geworden ist, gerade auch durch die Low-Cost-Carrier, denen man aber auch keinen Vorwurf machen kann, denn sie bieten...
Entschuldigung, der wer?
Der Low-Cost-Carrier, das sind die Billigfluggesellschaften, Ryanair, EasyJet und Co. Mhm. Wobei auch eine Lufthansa gute Preise bietet und da greifen die Menschen zu. Und dieses Angebot an Flügen in die Städte führt dazu, dass ganz viele Menschen kommen. Zusätzlich hat sich das Angebot der Übernachtungsmöglichkeiten erweitert durch die sogenannte Sharing Economy. Das heißt, hier ist die Tauschwirtschaft, nämlich namentlich Airbnb und Co. Jetzt kann jeder sein Zimmer anbieten und damit findet auch jeder Fluggast dann einen Platz in dieser Stadt. Und das führt dazu, dass ganz viele Menschen plötzlich auf einmal da sind, was man vorher viel besser kontrollieren konnte über Hotelangebote und Ähnliches.
Also Reisen ist insgesamt günstiger geworden, das ist ja auch ein Aspekt. Wenn wir einmal noch kurz in unserer Sendung Mare Radio aufs Meer blicken, da ist der Kreuzfahrttourismus noch als Beispiel. Da dringen ja auch immer größere Schiffe in immer sensiblere Regionen der Welt vor, oder?
Ja. Also Kreuzfahrttourismus boomt. Die Deutschen haben es inzwischen geschafft, auf Platz 2 der Weltrangliste aufzusteigen. Und führt dazu, dass natürlich auch mehr Schiffe unterwegs sind. Und diese Schiffe, kann sich jeder vorstellen, die starten so bei 2.000, 3.000 Gästen. Das geht noch hoch bis 5. Und wenn die anlanden und am Hafen festmachen, dann kommen natürlich auf einen Schlag mehrere tausend Gäste in eine Stadt. Und das muss erstmal bewältigt werden.
Da sind wir wieder bei den überfüllten Orten. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt hier nachzusteuern?
Die einfachste, aber vielleicht nicht die eleganteste ist zu sagen, es sollen halt nur noch 2 Schiffe am Tag kommen, wie das jetzt Dubrovnik gemacht hat. Oder indem man einfach versucht, das zu entzerren, dass man sagt, morgens hält ein Schiff, nachmittags ein Schiff. Also es gilt, das Angebot besser zu verteilen. Das wäre auch meine Empfehlung, denn verbieten, das sollte die allerletzte Möglichkeit sein. Es geht darum, ein bisschen die Ströme an andere Orte zu lenken. Amsterdam macht das ganz gut vor. Die haben einen Amsterdam Beach ausgerufen, was in einiger Entfernung ist, und ein Amsterdam Castle. Das gab es vorher alles gar nicht, aber steht jetzt zusätzlich auf der Liste der Touristen, der besuchenswerten Orte. Und diese Touristen fahren dann auch eben in die Außenbereiche. Und schlauerweise haben die Stadträte von Amsterdam auch gleich die Amsterdam Card erweitert, sodass man da auch gut hinkommt, in der Hoffnung, dass Gäste also ein bisschen sich rausbewegen aus der Innenstadt und dort dann für Entlastung sorgen.
Das heißt, zum einen müssen die Städte eben auch die Politik nachsteuern. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir uns selber ein bisschen mehr hinterfragen müssen, also vielleicht auch unsere Gründe zu reisen hinterfragen müssen.
Ja, würde ich sowieso empfehlen. Ich denke, wer jemand, der eine Reise tut, sollte sich mit Land und Leuten auseinandersetzen und mit dem Reisegrund. Also ich sage immer, weil ich ja sehr für die Nachhaltigkeit kämpfe, bitte kein Christmas-Shopping in New York für 4 Tage, da extra hinfliegen und so einem konsumorientierten Reisegenuss. Das ist so für mich ein bisschen das Paradebeispiel, wo ich sage, kann man das denn nicht auch zu Hause machen? Wer aber unterwegs ist, um eben was zu erleben, dem kann man jetzt schlecht sagen, mach das nicht und geh besser campen in Deutschland. Insofern glaube ich, dass der Tourist, der kann persönlichen Entscheidungen treffen. Viele machen das auch, insbesondere in politischer Hinsicht, wenn man zum Beispiel das Thema Türkei sich betrachtet. Aber ich glaube nicht, dass der Tourist der beste Ansatzpunkt ist. Den Touristen kann man ein bisschen mit Preisen erziehen. Venedig hat jetzt gesagt, sie erheben eine Gebühr zum Besuch der Innenstadt. Die wird sowieso schon erhoben für alle die dort übernachten oder die mit dem Kreuzfahrtschiff ankommen. Und diese Gebühr soll ein bisschen das auch die Nachfrage regeln, denn das ist ganz klassisch, Angebot und Nachfrage regeln sich über den Preis, und je höher die Gebühr ist, desto weniger Menschen kommen.
Dann ist doch wieder ganz klar, am Ende reisen nur die, die sich leisten können.
Ja, die Kritik, die hört man, ne? Dass man sprach von der Demokratisierung des Reisens in den letzten 30, 40 Jahren. Jeder kann reisen. Das ist ja auch immer noch der Fall. Die Frage ist nur, wo kann man hinreisen? Ich kann jetzt auch krasse Beispiele nennen. Wer zum Beispiel die Gorillas in Ruanda sehen will, der muss mal locker $5.000 auf den Tisch legen, einfach nur um mal dort zu sein für eine halbe Stunde. Oder auch die Galapagos-Inseln, die erheben eine sehr hohe Gebühr zum Besuch. Und ich finde das absolut richtig, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Gegenden und diese Tierwelten ja auch geschützt werden müssen. Und das führt letztendlich aber auch dazu, dass eben nur die das Geld haben oder die sich einen Traum erfüllen und darauf ansparen, dann dahin kommen. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit, außer dass man vielleicht in einer Art Lotterie oder soziale Tickets rausgeben könnte. Aber ich glaube, wir kommen nicht darum rum. Und die Welt ist so groß. Ich finde, also es ist noch nicht so, dass jemand in seiner Reiselust komplett eingeschränkt wird, nur weil er das nötige Kleingeld nicht hat. Insofern sehe ich da kein Problem.
Wie wir reisen und wie wir besser reisen können, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, darüber habe ich mit dem Tourismusexperten Harald Zeiss gesprochen. Wo fahren Sie im Sommer hin, Herr Zeiss?
Gute Frage. Ich fahre am liebsten mit dem Wohnmobil durch Frankreich. Das
auch eine
ist
sehr
mein
nachhaltige
Traum.
Methode. Schönen Dank für das Gespräch. Sprachkenntnisse sind im Urlaub ja nie verkehrt. Aber bevor Sie die Landessprache lernen, sollten Sie sich mit der Sprache der Urlaubsanbieter vertraut machen. Auch hier lohnen sich Grundkenntnisse. Wenn es einen beheizbaren Swimmingpool gibt, dann muss das nicht heißen, dass er auch wirklich beheizt wird. Jürgen Werth hat sich ein paar Gedanken gemacht über kleine Tricks und grobe Fouls der Tourismusindustrie. Erstes Beispiel: Mallorca.
Mallorca representa un paraíso para sibaritas y deportistas.
Mallorca ist ein Paradies für Genießer und Sportler, für Aussteiger und Partyhungrige. Hier kann man sich in traumhafter Landschaft erholen. Paradiese, Träume, Landschaften, all das kann sich in eine Erfahrung aus der Reihe Lug und Trug verwandeln. Manchmal, weil die Reisenden falsche Erwartungen mitbringen. Kurt Tucholsky macht sich lustig über die Kunst, falsch zu reisen.
Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge, also vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe.
Aber auch wenn die Reisenden keine falschen, sondern ganz normale Erwartungen mitbringen, kann sich Lug und Trug ausbreiten. Was alles passiert ist und täglich wieder passiert, davon sprechen juristische Ratgeber Bände. Wenn von einer zentralen Lage des Hotels die Rede ist, Achtung, Achtung. Dahinter verbirgt sich eine dezente Umschreibung von Krachmachern aller Art. Hupende Autofahrer, schreiende Touristen, Lautsprecher. Dazu eine grelle Lichtreklame an der Hauswand, die durch die Vorhänge dringt.
Nicht dabei sein müssen, wenn sich diese Menschheit zwecks Erholung zu scheußlichen Klumpen zusammenballt.
Vorsicht auch, wenn im Katalog von einem aufstrebenden Ort die Rede ist. Das kann heißen, eine Baustelle neben der anderen, Straßen und Wege in einem schlechten Zustand.
Mir ist die ganze Reise verleidet.
Steht im Prospekt direkt am Meer, dann klingt das verlockend. Es kann aber bedeuten, dass sich das Hotel am Hafen oder an einer Steilküste befindet. Und wenn im Katalog ein Zimmer zur Meeresseite angepriesen wird, sollten die Alarmglocken klingen. Von einem Blick auf das Meer wird dann wohl nicht mehr die Rede sein, weil er von Häusern oder einer üppigen Vegetation verstellt ist. Eine Gipfelleistung in der Kunst, den Reisenden hinters Licht zu führen, ist die Rede von einem natürlichen, naturbelassenen Strand. Kaum zu glauben, aber dahinter verbirgt sich viel Abfall, Scherben oder Abwässer, die ins Meer laufen. So viel kriminelle Energien, gepaart mit Schalmeiklängen, können den Reisenden ganz melancholisch machen. Am liebsten möchte er dann niemand sehen.
Manchmal ist es schön, allein zu sein. Manchmal ist es schön, keinem Verein anzugehören. Manchmal ist es schön, vorbeizufahren.
An Lug und Trug einfach vorbeifahren.
Vorbei. Vorüber.
Aber Kurt Tucholsky hat auch Tipps über die Kunst, richtig zu reisen.
Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt.
Wenn du dich entspannt hast, wenn du durch die Welt getrudelt bist, dann kannst du Lug und Trug an dir abperlen lassen und kannst mit dem Shantychor Bremerhaven ein herzhaftes Rolling Home anstimmen, wenn es endlich wieder nach Hause geht.
Rolling Home, Rolling Home.
Was hat Tucholsky über die Welt und ihre Geheimnisse verraten?
Sie ist so schön. Gib dich ihr hin. Und sie wird sich dir geben.
Und dann ist es zu Hause plötzlich doch wieder am schönsten. Reisen ist unser Thema und der Dichter, der in England, Italien und Frankreich lebte, Indien und Australien besuchte und eine Ranch in New Mexico hatte, das ist der Engländer D.H. Lawrence. Und kaum einer hat so schwärmerisch und präzise beschrieben, wie sich das anfühlen kann, in See zu stechen. Peter Kämpfes Stimme nimmt uns jetzt mit auf eine Gedankenreise.
Unser Dampfer heult, was er kann. Die Ankertrossen werden rasselnd hochgewunden. Möwen, die am Mittelmeer selten sind, flattern vereinzelt wie Schneeflocken am frostigen Himmel. Wolken wirbeln. Wir merken gar nicht, dass wir vom Ufer ablegen, den Ankerplatz verlassen und zwischen der großen Città di Trieste und einem anderen großen schwarzen Dampfer, der sich wie eine Mauer erhebt, davongleiten. Langsam drehen wir ab. Und wie das Schiff wendet, so wenden sich auch unsere Herzen. Palermo verliert sich aus dem Bewusstsein, das Schiff aus Neapel, die landenden Mengen, die ratternden Karren auf der Uferstraße, die große Città di Trieste, alles entgleitet unserem Sinn. Wir sehen nur auf die offene Hafeneinfahrt und die flache, blassgraue See. Da draußen glitzert es auf. Unsere Herzen lauschen hinaus. Der frische Wind, das blinkende Lichtgeglitzer, die rollende, offene See jenseits der Hafenmolen. Wir dampfen hinaus. Und fast plötzlich fängt das Schiff an, ganz langsam und schwingend zu rollen. Es ist eine Bewegung voller Freiheit. Ich fühle, wie das Schiff sich hebt, dann sachte nach vorn geleitet. Ich höre das Wasser malmen. Es ist wie das magische Schwingen des Himmels, das magische Schwingen des Elementarraumes. Dieser lange, langsame, galoppierende Rhythmus, der das Schiff hebt und senkt. Und die Wasser schnauben, als besäßen sie Nüstern. Oh Gott, welches Entzücken für die ungezügelte innerste Seele. Endlich fühlt man sich frei. Man schwingt im sanften Flug der Elemente, treibt dahin. Oh Gott, so befreit zu sein von all dem gestauten Leben, dem Schrecken menschlicher Beschränktheit, der Hölle des Maschinenwesens. Ich wünschte von Herzen, die Reise möge für immer andauern. Das Meer solle nie enden. Ich wollte in alle Ewigkeit in diesem schwingenden, bebenden, langen und saugenden Pulsschlag dahinfluten. In einem unendlichen Raum, ohne Rückkehr. Ohne je einen Blick zurückzuwerfen.
Mare Radio mit dem Thema Reisen und dem Traum von der Südsee. Wer Geld hat, der erfüllt sich diesen Traum irgendwann mit einer Kreuzfahrt. Wer weniger Geld hat, aber dafür Zeit, der kann auch auf einem Frachter dorthin reisen. Einige Reedereien bieten das an. Es gibt zwar etwas weniger Komfort, dafür aber garantiert exklusive Erlebnisse. Susanne Kielimann ist mit dem Frachtschiff gereist von Tahiti zu den Marquesas, einer Inselgruppe im Pazifik. Wir begleiten sie ein Stück. Die Koordinaten 17 Grad 39 Minuten südlicher Breite, 149 Grad 25 Minuten westlicher Länge. Der Empfang an Bord ungewöhnlich.
Es ist Samstagmorgen. Die Sonne über Tahiti brennt bereits heiß auf das Schiffsdeck herunter. Die Aranui, ein weißer Frachter im Hafen der Inselhauptstadt Papeete, ist startklar für ihre 3000 Kilometer lange Fahrt. Bevor das Schiff den Anker lichtet, gibt es ein Willkommenskonzert für die Neulinge an Bord. Die Band, das sind stämmige, nur mit einem Lendenschurz bekleidete Männer mit tiefbrauner Haut und großflächigen Tattoos. Die meisten haben ein auffallend breites Kreuz, Stiernacken und erstaunliche Oberschenkelweiten. Mit Trommeln und kriegerischen Gesängen stimmen sie die Passagiere des Frachters auf das Ziel der Reise ein.
Die Aranui wird Kurs auf das Marquesas-Archipel nehmen, rund 1600 Kilometer nordöstlich von Tahiti, über 5000 Kilometer von der nächsten großen Landmasse, der Küste Südamerikas, entfernt. Mitte des 19. Jahrhunderts machten die Franzosen sie zu ihrer Kolonie. Heute gehören die Marquesas, wie die viel größere Insel Tahiti auch, zu Französisch-Polynesien, sind politisch ein Stück Frankreich im Pazifischen Ozean.
Kurz vor 10 Uhr ertönt die Schiffssirene, signalisiert, dass der Frachter in Kürze auslaufen wird. Die Trommler und Tänzer steigen die schwankende Gangway herab. Wenig später entschwindet der Hafen von Papeete und bald auch Tahiti mit seiner schroffen Bergkulisse aus dem Blickfeld der Passagiere. Erst am dritten Tag der Reise wird die Aranui die Marquesas erreichen.
Keine 10.000 Menschen leben auf den 6 bewohnten Inseln des Archipels. Einige der Inseln kann man mit dem Flugzeug erreichen. Allerdings können auf den zum Teil abenteuerlich buckligen Pisten nur kleine Passagiermaschinen starten und landen. Waren aller Art, die der moderne Mensch zum Leben braucht, bringt die Aranui.
Tino, ein Mit-40er mit beeindruckender Muskelmasse, ist der für die Fracht verantwortliche Mann an Bord.
We have food, we have wood, we have...
Morgen laden wir Lebensmittel ab, Holz und Zement, ein Fahrrad. Wir bringen den Leuten alles, was sie im Haus und drumherum so brauchen.
Der Seemann, der selbst von den Marquesas stammt, zeigt auf die Container, die Mehl, Reis, Zucker und Konserven enthalten. Auf die Tiefkühlboxen, in denen Fritten aus Belgien und Hühnerbeine aus Frankreich gestapelt sind. Noch vor wenigen Jahrzehnten, sagt der 46-Jährige, seien die Marquesaner sehr gut ohne diese kulinarische Zusatzversorgung ausgekommen.
They buy chicken frozen from New Zealand or France, I don't know.
Jetzt kaufen die Leute tiefgefrorene Hühnchen, die aus Neuseeland, aus Frankreich oder sonst woher kommen. Das ist der Lauf der Dinge. Früher haben sie gegessen, was es auf den Inseln gibt. Ziegen, Kühe und das Fleisch wilder Pferde. Und das war gut. Auf den Marquesas muss niemand hungern. Es gibt so viel zu essen. So viele Früchte, so viel Fisch. Diese Inseln bieten so viel, sie sind so reich.
Marquesas is very rich. It's very rich and yeah.
Tatsächlich muss man aufpassen, an den Stränden der kleinen Südseeinseln nicht von einer herabfallenden Kokosnuss getroffen zu werden. Im Inselinnern stehen Bananenbäume, die vor Stauden nur so strotzen. Brotfruchtbäume tragen schwer an ihren grünen, runden Früchten. Hier reifen Limetten, dort purzeln überreife Mangos ins Gras. Doch wer diese Herrlichkeiten jeden Tag haben kann, sehnt sich offenbar nach Nutella, Pommes frites und Dosentomaten.
Im Hafen der Insel Uapu warten schon frühmorgens etliche Insulaner am Pier. Der Tag, an dem der Frachter kommt, wird hier, wie auf jeder der Inseln, mit Spannung erwartet. Händler holen Lebensmittel und Textilien ab, mit denen sie die Regale ihrer Miniboutiquen füllen. Wer einen neuen Fernseher bestellt hat, einen Kühlschrank oder einen Computer, der nimmt ihn gleich selbst in Empfang. Wer keine Ware erwartet, kommt auch, um ein Schwätzchen zu halten und zu schauen, was das Schiff den anderen mitgebracht hat. Als der Frachter vor der Küste von Uahuka auf der nächsten Station der Reise vor Anker geht, regnet es in Strömen. Aber natürlich muss der Zeitplan des Schiffes auch an einem Regentag eingehalten werden. Beim Zusammenspiel von Tino und seinen 5 Kollegen muss jeder Handgriff sitzen. Hier in der Bucht von Waipe ist das Ablademanöver kompliziert und aufwendig. Die Bucht ist eng, sodass die Aranui nicht am Pier festmachen kann und ein paar hundert Meter vor der Küste ankern muss. Die Männer laden die Fracht auf ein Lastenfloß, schleppen dieses mit einem Motorboot zur Anlegestelle.
Während die Besatzung Schwerstarbeit leistet, frühstücken die Passagiere in aller Ruhe. Und als sie gegen 10 Uhr mit den Auslegebooten an Land gebracht werden, scheint die Sonne längst wieder. Die verdunstende Feuchtigkeit lässt die Insel dampfen. Die Fremden schwärmen aus, um, wie bei jedem Inselstopp, einen Kunsthandwerkermarkt, eine archäologische Fundstätte oder ein Dorf mit kleiner Kirche in Augenschein zu nehmen. Und die Südseeflora. Die wilden Hibisken, die zart gefiederten Akazien, blassgelbe Ingwerlilien und in prächtigen Violetttönen leuchtende Bougainvillen. Während die Aranui durch die einsamen Weiten des Ozeans zieht, spielt allabendlich die Bordband auf. Dann mischen sich unter südlichem Sternenhimmel Gesang und Ukulele-Klänge mit den ewigen Geräuschen von Wellen und Wind.
Falls sich um diese Uhrzeit so ein kleines bisschen Magengrummeln einstellt, ja, das Grummeln, das könnte gleich lauter werden, denn Captain Cook persönlich hat seine Kochschürze ausnahmsweise an den Nagel gehängt und sich noch ausnahmsweise als Gast ins Restaurant eines Passagierschiffes gesetzt, eines Dampfers, wohlgemerkt, aus der Ära der Nordatlantiklinien. Und unserem Captain Cook, dem fielen fast die Augen aus dem Kopf. Das wollen wir jetzt mal hören.
Da wurde ja aufgetischt, bis der Kahn Schlagseite bekam. So liest sich beispielsweise das Menü des Lloyd-Dampfers München vom Mittwoch, dem 11. Februar 1925, heute wie ein Kursprogramm fettleibig in 3 Tagen. Und das ist nur der Vorschlag des Chefkochs. Die gesamte Liste der Möglichkeiten ist mindestens 4-mal so lang. Hören Sie sich das mal an. Malusol Kaviar auf Eis. Na gut, ja, das haben wir jeden Tag. Dann Schildkrötensuppe. Ja, pfui ist das, wenigstens heutzutage. Dann lieber die Hühnersuppe. Aber was ist königlicher Art? Aha. So, dann gebratener Pompano mit brauner Butter. Gebratener was? Wir schlagen nach. Pompano, englischer Name für Gabelmakrele oder Bläuel. Aha, aus der Atlantik, vom Senegal bis zur Biskaya. Oh, vielleicht gar nicht verkehrt. Mit brauner Butter also. Also Gemüsefans waren die damals nicht. Na schön, also dann jetzt noch ein kleiner, leichter Nachtisch, dann ein Nickerchen und ab in den Fitnessclub. Denkste, jetzt machen die es richtig ernst. Nächster Gang. Doppel-Rindslendenstück garniert mit Bearner Soße. Mein lieber Mann, Rindslendenstück, das ist ja wohl ein Steak mit Sauce Bearnaise. Das ist eine Hollandaise mit Estragon. Schön mager. Und garniert, heißt das jetzt Gemüse? Ich fürchte, nein. Aber jetzt dann endlich ein kleines, leichtes Dessert und dann, aber nein. Jetzt kommt noch eine halbe kulinarische Weltreise. Passen Sie mal auf. Gebratener böhmischer Fasan, kalifornische Pfirsiche, römischer Salat. Salat ist die gute Nachricht, auch wenn ich glaube, dass es eine ziemlich struppige Angelegenheit in saurer Soße gewesen sein wird. Die Pfirsiche waren mit Sicherheit schon damals aus der Dose. Ja, und der Fasan, also von mir aus, könnte er erstmal noch ein paar Tage am Leben bleiben. Jetzt geht definitiv nur noch ein ganz kleines, leichtes Dessert von wegen. Eisbombe. Jawohl, so deutlich kann Sprache sein. Eisbombe. Und dann auch noch Gräfenart. Meine Herren, was immer das heißt, beim Essen kennen die keine Verwandten. Wie man mit der noch klarkommen sollte, das konnte man sich dann ganz in Ruhe bei dem dazugereichten kleinen Backwerk überlegen. Okay, wo geht's hier raus? Hier geht's gar nicht raus. Jetzt gibt's nämlich erstmal was zu essen. Ja, Sie haben richtig gehört. Jetzt wird Käse gereicht. Interessanterweise nach dem Dessert. Das ist heute nicht mehr üblich. Heute macht man das umgekehrt oder eben nur das eine oder andere. Wenn man das geschafft hatte, dann gab's Mokka. Gut, den konnte man dann wohl auch gebrauchen. Bestimmt mit einem oder zwei Cognac oder Benediktinen oder so. Die halfen einem dann auch ein bisschen über die Angst hinweg zu verhungern, denn nun musste man knapp 2 Stunden durchhalten, bis der Mitternachtsimbiss gereicht wurde. Und vorher hatte es ja auch fast nichts zu futtern gegeben, den ganzen Tag außer dem Frühstück, dann dem Gabelfrühstück, also warm, dem Lunch und dem Nachmittagskaffee. Heute soll es ja auf Kreuzfahrtschiffen noch ähnlich üppig zugehen. Also wenn Sie mich fragen, die vertrauen der Sicherheit ihrer Schiffe weniger als dem alten Grundsatz, Fett schwimmt oben.
Mare Radio, Reisen. Warum denn in die Ferne schweifen, sagen sich immer mehr Urlauber in Deutschland und buchen einen Urlaub auf den ostfriesischen Inseln beispielsweise. Dort ist längst das ganze Jahr Saison, was für die Gastgeber ganz schön anstrengend sein kann. An einem Montag, Mitte März, stieg meine Kollegin Christine Hunfeld in die Fähre von Halesiel nach Wangerooge. Unsere Koordinaten 53 Grad 47 Minuten nördlicher Breite und 7 Grad 54 Minuten östlicher Länge.
Draußen an Deck machen 3 dritte Klassen aus der Grafschaft Bentheim ordentlich Lärm. Drinnen im großen Fahrgastraum ist jeder Platz besetzt. Ein Grüppchen Insulaner hat sich rechtzeitig die Sitzecke ganz hinten neben dem kleinen Kiosk gesichert und beobachtet fasziniert das Geschehen.
Dass das Schiff am Montagmittag so voll ist, dass so viele Gäste auf die Insel kommen wollen. Ja, es scheint in den letzten Jahren immer mehr zu werden, auch während der Woche, auch wenn keine Ferien sind, auch im Winter.
Wir werden ja von den Gästen im Sommer immer gefragt, was machen Sie denn im Winter? Dann frage ich immer, was für ein Winter? Wir haben keine Ruhephasen mehr.
Eine Art Ruhepause, sagen die beiden Damen, gäbe es nur noch im November und vielleicht im Januar.
Und dann kommen schon die Faschingsflüchtlinge. Und die sind dieses Jahr das Doppelte von dem gewesen, was das letzte Jahr war.
Immer mehr Urlauber mögen die kältere Jahreszeit auf der Insel und kommen ganz gezielt außerhalb der Hauptsaison, weil es ruhiger ist und auch günstiger.
Ich ziehe mich warm an. Man kann es immer am Strand spazieren gehen und einfach ja, die Ruhe genießen.
Die Ruhe nicht so überfüllt. Man kann ohne Ende laufen, wunderschön. Und ist bei sich, was wichtig ist. Wir können mit Wind und so leben, also uns gefällt es. Natürlich hat es auch den Vorteil, dass es nicht so voll ist. Wir eine schöne Wohnung kriegen, natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, und wir finden es ganz entspannt so.
Die Saison weitet sich immer mehr aus, bestätigt Ulrike Kappler vom Verkehrsverein, und nicht nur das.
Wir haben viel mehr Wechsel. Die Gäste kommen für kürzere Aufenthaltsdauern, weil sie in ihrem Stressalltag das nicht mehr so einbauen können wie früher 3 Wochen oder so. Da hat sich was getan.
Die Geschäfte und Restaurants haben sich auf das veränderte Reiseverhalten eingestellt. Auf der Zedeliusstraße, die vom Inselbahnhof zur Strandpromenade führt, sind die meisten Läden schon geöffnet. Auf den windgeschützten Terrassen vor den Cafés sitzen viele Urlauber in der Sonne. So viel Leben zu dieser Jahreszeit, das gab es früher nicht, erinnert sich der 78-jährige Hans Jentarski.
Also früher, da konnte man noch, sagen wir mal, in den 60er, 70er Jahren von Café Pudding runtergehen bis zum Bahnhof und hat keinen Menschen gesehen.
Jetzt ist der Rentner im Auftrag der Gemeinde mit dem Besen unterwegs, rund um das Café Pudding, das auf einem alten Bunker hoch über dem Strand thront.
Ja, im Moment mache ich hier die Promenade sauber. Nach dem vielen Sturm, den wir jetzt in letzter Zeit hatten, ist ein bisschen Sand hochgeweht, ne? Und da unten kommen ja auch schon die ersten Körbe nach unten.
Kaum stehen die ersten Strandkörbe, sitzen auch schon Urlauber drin, dick eingemummelt gegen den Wind. Im Haus Normannia am Damenpfad, einer mächtigen Villa, Baujahr 1911, mit dunkelgrau verputzter Fassade und weiß getünchtem Erker, erzählt Inhaberin Annemarie Mehr, wie es in ihrer Jugend war.
Zu meiner Konfirmation hat meine Patentante es abgelehnt, im Mai nach Wangerooge zu kommen. Da könnte man doch noch nicht hinfahren, es wäre doch viel zu kalt. Und ich kann mich erinnern, wir haben 1967 am 15. Mai geheiratet. Da hatten wir gerade 2 Gäste hier im Haus. Und das waren nur Stammgäste. Normalerweise hätten wir gar keine gehabt.
Im Sommer dagegen blieben manche Stammgäste sogar bis zu 8 Wochen, sagt Annemarie Mehr. Und auch die Atmosphäre war ganz anders.
Die kamen zu den Mahlzeiten nach Hause. Vor allen Dingen mittags zogen sich natürlich um. Das waren ganz andere Sitten und Gebräuche. Das waren auch schon ein bisschen familiärer. Und ich habe jetzt eine Dame, die kommt wieder, die sagt, da hinten an dem Tisch haben wir gesessen. Das war dann ihr Stammplatz sozusagen.
Im Speisesaal des Hotel Hanken an der Zedeliusstraße sind die Tische stilvoll eingedeckt. Ganz hinten in dem großen Raum hat Kurt Hanken seinen Stammplatz. Der Seniorchef des alteingesessenen Familienbetriebs glaubt, dass die Entwicklung zum Ganzjahrestourismus auch mit dem Klimawandel zusammenhängt. Früher, sagt der 80-Jährige, kam es vor, dass die Insel 3 Wochen lang eingefroren war und keine Fähre fuhr. Gemütlicher sei es gewesen in den langen Wintern.
Und die Gastronomen haben sich alle gut verstanden. Man hat sich bei den Bällen getroffen, also bei den Tanzvergnügen und Vereinsfesten. Und als wir, meine Frau und ich, jung verheiratet waren und wir haben 2 Kinder, das hatten wir genossen, diese Ruhezeit. Da haben wir Strandspaziergänge gemacht, konnte es auch ein bisschen stürmen, aber es sind ja auch herrliche Sonnentage im Winter, wohl kalt.
Heute kommen die Gäste gerade auch deswegen auf die Insel, auch in den kälteren Monaten, sagt Beate Mengedoth vom Gesundheitszentrum Oase. Stichwort Thalasso, die Heilkraft des Meeres.
Die Salze, die in der Luft sind, nur wenn sie alleine am Meer spazieren gehen, dann haben sie eigentlich schon eine super Atemtherapie, eine Inhalation. Die Sonne ist anders, der Wind, und sie können das Klima ganz toll für sich nutzen, was wir übrigens auch in dieser Jahreszeit anbieten. Klimatherapie, das stärkt dann wieder die Immunabwehr.
Seit 30 Jahren betreibt Frank Eden seinen Fahrradverleih wenige Schritte vom Bahnhof.
Ja, und wenn man was sehen will, würde ich jetzt sagen, hier runter, 2. links, geradeaus Richtung Neuen Leuchtturm, dann zum Westturm und dann kann man auf dem Deich Richtung Osten fahren, so weit wie man kann. Ja, und dann haben sie alles gesehen von der schönen Insel.
So viel Urlaubsverlockung hat ihren Preis. Allen, die jetzt von einem Ferienhäuschen auf Wangerooge träumen, sei gesagt, der Quadratmeterpreis gehört zu den höchsten in Deutschland. Teurer ist es nur noch auf Norderney und Sylt. Im strömenden Regen auf dem Campingplatz in Dunen, da kann man schon mal von den Seychellen träumen. Aber Achtung, ein teurer Urlaub am Paradiesstrand ist keine Garantie für Erholung. Es kann auch folgendermaßen laufen.
Kurze Beschreibung einer Reise zu den Seychellen. Ehepaare verständigen sich mit Zeichen. Wenn meine Frau zum Beispiel die Ansicht äußert, ich sei zu dick geworden, heißt das, sie will verreisen. Schwimmen, faulenzen, wenig essen, bräunen. Ein brauner, dicker Körper sieht auch besser aus als ein weißer. Dagegen ist wenig einzuwenden. Wir fuhren zu den Seychellen. Robinsone brauchen für 14 Tage wenig Gepäck, also ließen wir es bei 3 Koffern und 4 Taschen bewenden. Das Essen im Flugzeug war köstlich und auch die Flecken, die die herumspringenden Erbsen auf unseren neuen Kleidern hinterließen, konnten unseren Appetit nicht bremsen. Warum gibt es im Flugzeug Erbsen? Wir flogen zunächst nach Mahé, um Freunde zu treffen, die ihre Hochzeitsreise dort im strömenden Regen verbracht hatten. Für den Mann hatten wir deutsche Medikamente dabei, weil er wegen anhaltenden Durchfalls die Toilette nur kurz verlassen konnte. Seine Laune war blendend. Mit einem Minimog zeigte er uns die wenig besuchten Plätze der Insel, die, soweit man sie durch den Regen sehen konnte, tatsächlich schön waren, aber die Schönheit hatte ihren Preis. Wegen der Schlaglöcher in den nicht erschlossenen Straßen zogen wir uns Prellungen zu, die bei meiner Frau zu blauen Flecken führten. Ein großer Teil ihrer Garderobe war aus diesem Grunde nicht mehr zu gebrauchen und musste ersetzt werden, was ihr Freude machte. Am nächsten Tag flogen wir nach Praslin. Der Regen kam mühelos durch die Ritzen des Flugzeugs, wodurch auch die neuen Kleider wie die alten aussahen. Wir konnten nichts sehen. Selbst der Pilot schien nicht genau zu wissen, ob wir je ankommen würden, bis plötzlich die dunkle Wolkenwand aufriss und wir in strahlendem Sonnenschein landeten. Nach der Landung flüchteten wir unter eine Palme, um die Natur genießen zu können. Neben uns prasselten die Kokosnüsse zur Erde, lebensgefährlich. Einer zerriss das Buch meiner Frau, Dostojewskis Idiot, das sie schon seit 3 Reisen lesen wollte, wieder nichts. Das Hotel war wunderbar, alles Holz, Zeltbauweise, keine geschlossenen Fenster. Wir waren glücklich, trotz der Mücken. Beim Abendessen staunten uns die anderen Gäste, fast ausschließlich Franzosen, unverhohlen an, weil wir keine Abendkleidung trugen wie sie. Die Bedienung ging barfuß. Als Aperitif tranken wir Pina Colada, die in Kokosnussschalen serviert wurde. Kalorien wie Eisbein. Zum Hauptgang gab es französischen Wein, der auf der langen Fahrt von Bordeaux bis Praslin sehr teuer geworden war, danach einen lokalen Schnaps, um uns Erleichterung zu verschaffen. Am folgenden Tag besuchten wir eine kleine Insel, um die Vögel beim Brüten zu stören. Dort begegneten wir einer alten Schildkröte, die noch Napoleon gekannt hat. Sie trug eine französische Briefmarke auf dem Panzer, der wiederum ein Loch hatte, das von einer Kokosnuss herrührte. Das war vor 200 Jahren, wie der Führer bemerkte. Am Strand mieteten wir Fahrräder, die ebenfalls aus jener Zeit stammten. Wir mussten sie bald tragen, nicht umgekehrt. Es war nicht leicht, mit einem Fahrrad auf dem Rücken den Rücken meiner Frau einzucremen, der sich dennoch rot verfärbte. Nach einer kürzeren Bergtour von 45 Minuten in sengender Sonne erreichten wir endlich den einsamen Strand, wo uns eine holländische Reisegruppe erwartete. Man bat uns, sie zu filmen. Obwohl ich noch nie eine sogenannte Videokamera bedient hatte, musste ich die Holländer unentwegt filmen. Wenn ich ins Wasser gehen wollte, riefen sie, jetzt bitte filmen, wir wollen essen. Wenn ich gerade ein Buch in die Hand genommen hatte, musste ich das Kind filmen, dessen Eltern und deren Freunde. Sie liefen alle nackt herum, auch während der Aufnahmen. Während unseres 14-tägigen Aufenthalts auf den Seychellen habe ich mindestens 20-mal wildfremde Menschen filmen müssen, auch Bekleidete. Zu einem intensiven Badeurlaub gehört auch die Fahrt mit einem Wassertaxi zu einer einsamen Insel. 4 italienische Großfamilien waren mit von der Partie, auch schreiende Kinder. Der Strand war 4 Quadratmeter groß und so heiß, dass wir angezogen und in Schuhen stehen mussten bis zum Abend, als uns das Boot wieder abholte.
Und so geht der Traumurlaub noch ein paar Tage weiter, bis es dann auf dem Rückflug sicher wieder Erbsen gibt. Eine Satire von Michael Krüger aus Das Schaf im Schafspelz war das. Und wir kommen nochmal zurück an dieser Stelle zu der erwähnten Insel, auf der Michael Krüger mit seiner Frau im strömenden Regen im Jeep durch beeindruckende Schlaglöcher fuhr. Mahé, Die größte Insel der Seychellen auf Mahé liegt angeblich einer der letzten bisher unentdeckten Piratenschätze der Welt. Und wir wollen von Ihnen wissen, welcher Seeräuber hat dort angeblich einen Schatz vergraben? Unser Rätsel. Wenn Sie den Namen wissen, dann schicken Sie uns die Lösung entweder per Mail an mareradio@radiobremen.de. Das ist die Adresse mareradio, ein Wort, @radiobremen.de. Auch eine Postkarte an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare kommt an. Und zu gewinnen gibt es ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. In der letzten Sendung, da haben wir nach der langen Anna gefragt auf Helgoland. Die ist im Oktober 1965 zum ersten und einzigen Mal erklettert worden. Und gewusst hat das unter anderem Martina Hadi-Prono aus Griftel. Sie sind unsere Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mare Radio Reisen ist unser Thema. Und wohin wollen wir reisen? Ans Meer, antworten die allermeisten Urlauber. Egal ob Bali, Mallorca oder Ostsee, irgendwo die Füße in den Sand stecken, die salzige Luft atmen und aufs Wasser schauen. Das ist anscheinend eine elementare Urlaubserfahrung, die Menschen miteinander teilen, auch wenn sie sonst nicht viel gemeinsam haben. Aber das war nicht immer so. Seit wann es uns ans Meer zieht und warum? Darüber möchte ich mit dem Historiker und Soziologen Hasso Spode sprechen. Guten Tag, Herr Spode.
Ich grüße Sie.
In der Vergangenheit war ja das Meer dem Menschen nicht immer ein guter Freund. Das war erstmal eine Bedrohung, eine Gefahr für die Ernte, für das eigene Leben. Wann änderte sich das? Wann wurde das Meer zum Sehnsuchtsort?
Sie haben völlig recht. Also es gab die Sturmfluten und es gab Piraten, die sind bis nach Island hochgefahren. Der blanke Hans, das Meer, war eigentlich ein Feind, ein Ungeheuer. Und das ändert sich im 18. Jahrhundert. Und zwar zeitgleich mit der Umwertung des Gebirges. Plötzlich auch die Alpen waren ja ganz schrecklich, diese Zacken, die da in den Himmel wachsen. Und jetzt hat man plötzlich eine romantische Idee von der noch nicht vom Menschen beherrschten Natur. Und genau in diesem Kontext wird jetzt plötzlich das Meer ein Zeichen göttlicher Größe, der Erhabenheit. Ja, aus dem Chaos wird plötzlich das Erhabene.
Das Erhabene, wo es einen hinzieht und das, obwohl die Menschen damals doch noch gar nicht unbedingt schwimmen konnten. Was war denn die Vorstellung, die sie da ans Meer zog?
Die Begeisterung heute, die wir für den Strand haben, ja, meistens so mit den 3 S, ja, Sand, Sonne, Sex, die hat eigentlich 2 ganz verschiedene Wurzeln. Also beide sind über die Romantik verbunden, muss ich dazu sagen. Aber die eine Wurzel ist die Thalassotherapie. Gemeint ist damit also, dass das Meerwasser eigentlich ein Medikament ist, das irgendwie heilt. Den Durchbruch brachte da eine Doktorarbeit eines gewissen Richard Russell in England 1750 über den Gebrauch des Meerwassers bei Drüsenerkrankungen. So, das ist die eine Wurzel, die medizinische. Die andere Wurzel ist ganz was anderes. Die liegt in der Weltumsegelung von Louis-Antoine de Bougainville, der nämlich 1768 auf Tahiti landete. Und jeder kennt jetzt vom Film zumindest hier die Meuterei auf der Bounty und so weiter. Tahiti war ein Paradies am anderen Ende der Erdkugel, das wirklich real ist. Also die ganzen Schwärmereien von Rousseau und so weiter über den Naturzustand, wo der Mensch noch glücklich war, die schienen sich dort in Tahiti bewahrheitet zu haben. Man hat gemeint, ein real existierendes Paradies zu finden.
Also die Sehnsucht nach dem Paradies und gleichzeitig die Vorstellung, dass das Salzwasser ja heilsame Kräfte ist, das waren die Beweggründe, aber das waren sicherlich die Beweggründe für die finanziell Bessergestellten. Das waren ja nicht alle, die sich das leisten konnten, aus diesen Gründen ans Meer zu reisen, oder?
Ja, also der polynesische oder Südseestrang war zunächst eine rein literarische Angelegenheit. Bis auf eine Handvoll Abenteurer ist natürlich niemand dahin gekommen. So eine Fahrt dauerte mehrere Monate dahin und war sehr gefährlich. Wenn Sie jetzt den nahen, den europäischen, tatsächlichen Tourismus meinen, also die andere Wurzel, die medizinische, das Kurprinzip, da war natürlich im Anfang so um 1800 noch herum die Reise ans Meer etwas, was sich nur eine winzige Elite leisten konnte.
Und auch hier sehr umständlich. Ich habe gelesen, in dieser ersten Zeit der Bäder dauerte die Schnelldroschke von Bremen an die ostfriesische Stadt Norden 16 Stunden. Und das war schon die Schnelldroschke. Also das war ein Aufwand, ja, den man da leisten musste. Wann wurde denn der Urlaub, also ich sage jetzt bewusst Urlaub, zu dem, was er heute ist, eine Sache, die immer noch nicht für alle, aber für viele Menschen zum Leben dazugehört. Da müssen wir einen weiten Sprung machen.
Wir machen mal einen weiten Sprung. Zum Beispiel, ich erwähne den Film Knockin' on Heaven's Door, wo die beiden Protagonisten noch nie am Meer gewesen sind. Mhm. Und bis in die 70er, 80er Jahre gab es einen durchaus beachtlichen Teil der deutschen Bevölkerung, die das Meer noch nie gesehen hat. Wir machen jetzt den Sprung, wohin? Wollen wir in den Kaiserreich gehen oder in die Gegenwart?
Wie Sie möchten, ich springe so weit Sie wollen.
Ja, dann würde ich in die Zeit um 1900 springen wollen, als nämlich dieses Elitäre sich allmählich demokratisiert. Und Sie haben das Stichwort Urlaub genannt. Die ersten Touristen, also um 1800, noch die allerersten, die hatten keinen Urlaub. Das waren so reiche Leute, die sind einfach mal 2, 3, 4 Monate weggefahren. Und das haben sie bezahlt aus ihrem Vermögen. Urlaub kriegen wir erst mit der Gründung des Kaiserreichs 1871. Da wird das zunächst für Beamte eingeführt und so weiter. Und dann am Ende des Kaiserreichs hatten ungefähr so 10-15% der Bevölkerung überhaupt einen Urlaubsanspruch. Ein Teil davon fuhr also ans Meer. Da gab es richtig schon einen beachtlichen Boom der Seebäder, vor allen Dingen an der Ostsee. Ich schätze so, dass maximal 1 Million Urlauber pro Jahr am Meer Urlaub gemacht hatten, so um 1910 herum. Allerdings eben immer noch stark beschränkt aufs Bürgertum. Ja, also die wohlanständige Bürgersfamilie, die fuhr dann mit Kind und Kegel zum Baden ans Wasser. Wobei die Badepraktiken ungefähr diese waren, die wir heute schon haben. Vorher hatte man ja so viel Angst vor dem Meer, dass man mit so einer Badekarre da nur reingefahren ist. Das war so ein Pferdewagen mit einer Tür hinten und dann stieg man so eine kleine Treppe runter und dann hieß es immer nach dem englischen Muster 3 dips and out, ja, 3-mal untertauchen und dann raus. Und damit hatte man ja sozusagen diese Schocktherapie gemeint. Jetzt wird das ein spielerisches Verhalten am Wasser und man hält sich auch länger am Strand auf. Das gab es ja vorher auch nicht. Man ist eben rein in die Badekarre, zack, und dann wieder weg. Jetzt wird der Strand belebt mit Strandgästen, ja, das ist was ganz Neues. Dann kommt der Burgenbau, dann kommt dieser Strandkorb, der taucht so um 1880 auf. Man hält sich jetzt also länger am Strand auf, man hat auch keine Angst mehr, den blassen Teint zu verlieren. Im Gegenteil, jetzt wird plötzlich die Bräune etwas Schönes. Das passiert alles so um 1900.
Wenn man mit dem Blick der heutigen Zeit des Massentourismus auf diese Zeit damals schaut, wir kennen das heute, dass sich Urlauber unheimlich voneinander unterscheiden möchten. Da gibt es die, die mit dem Rucksack reisen, die wollen nicht mit den Pauschaltouristen in einen Topf geworfen werden. Der Campingfan würde niemals ein spießiges Ferienhaus buchen. Ist das ein neues oder ein altes Phänomen, diese Art, sich auch in dieser Art Urlaub zu machen, voneinander abzugrenzen?
Das ist ganz typisch für das Bürgertum. Das Bürgertum ist ja sehr heterogen und es ist eine Schicht oder eine heterogene Gruppe von Menschen, die ein unglaubliches Talent haben, ständig neue Lebensstile zu erfinden und sich dabei gegeneinander abzugrenzen. Das haben wir heute auch. Und die Urlaubswelt ist derjenige Raum, wo sich das am besten ausagieren lässt. Also wir hatten zum Beispiel, wenn wir jetzt mal um 1900 wieder bleiben bei der Zeit, dann nehmen wir nur mal diese heutigen Kaiserbäder da auf Usedom, nicht? Da gab es Swinemünde, das ist heute polnisch, da war das Militär, die eher rechtsorientierten Leute, weil der Kaiser hatte dort auch eine Villa. Daneben, das ist alles fußläufig, nicht? Da war man in Ahlbeck, da war so das mittlere anständige Berliner Bürgertum. Wieder ein paar Kilometer weiter kam man ins ganz vornehme Heringsdorf. Da waren die Großindustriellen, die reichen jüdischen Bankiers. Und wenn man dann noch mal 2 Kilometer weiter ging, da war man in Bansin. Und das waren die Künstler Und die Antisemiten, die haben gesagt, mit Heringsdorf wollen wir nichts zu tun haben, nicht wahr? Also da haben wir wunderschön schon innerhalb einer Strecke von, ich weiß es nicht, 20 Kilometer oder so, vier verschiedene Seebäder mit vier verschiedenen Milieus, die dort den Ton angaben. Und genauso muss man sich das auch in anderen Orten vorstellen.
Kreuzfahrtschiffe sind ja heutzutage schwimmende Bettenburgen mit Platz für tausende Passagiere, inklusive Surf-Simulator, Eislaufhalle, Riesenrutsche und Showbühne. Die allerersten Kreuzfahrten allerdings, die waren eher noch Abenteuerreisen. Vor 131 Jahren schickte der Reeder Albert Ballin ein paar ausreichend vermögende Bankiers, Konsuln und Kommerzienräte auf eine Vergnügungsreise, die ganz bestimmt nicht immer eine war. Die Idee war, wie so oft, aus der Not geboren.
Das war in den Wintermonaten vor 1890 das übliche Schicksal eines vornehmlich für Passagiere eingerichteten deutschen Dampfers, einer Amerikalinie. Er fuhr nur zur Hälfte ausgelastet durch den kalten Atlantik und zehrte am Kapital des Reeders. Denn wesentliche Erträge wurden damals mit dem Transport von Auswanderern erzielt, die aber bevorzugten für ihre schwere Reise die Sommermonate, damit zur Ungewissheit nicht noch die Kälte kam. Als die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft HAPAG 1889 hochmoderne Schiffe bekam, das erste wurde nach der deutschen Kaiserin Augusta Victoria genannt, hatte der unternehmungslustige Generaldirektor Albert Ballin die Idee, die Wintermonate mit einer Schiffskreuzfahrt in den Orient profitabel zu überbrücken. So wurde die Augusta Victoria zum ersten Luxuskreuzfahrtschiff der Welt. Die Betonung liegt auf Luxus. Bescheidenere Unternehmen dieser Art hatte es schon vorher gegeben. Ein HAPAG-Prospekt beschwärmte die Spitzenschiffe.
Der Komfort und die Eleganz, die auf den Schiffen zur Geltung gebracht sind, stellen alles in den Schatten, was bisher auf Ozeanschiffen geleistet wurde. Die großen und prächtigen Salons, die Damen-, Musik- und Rauchzimmer und so weiter sind im reichsten Stil ausgestattet worden. Die besten Künstler wurden herangezogen, sie durch Gemälde, Schnitzereien und Dekorationen zu schmücken.
Ein Teil des Lobes war sicher branchenüblich übertrieben. Eine Kabine für zwei Personen in der ersten Klasse etwa maß gerade mal 6 Quadratmeter. Dafür gab es Waschbecken mit fließend kaltem und warmem Wasser. Bäder und WC waren Gemeinschaftseinrichtungen auf dem Flur. Die Aufteilung der Badezeiten übernahm ein Badesteward. Aber dann gab es noch ein wirklich überzeugendes Argument für HAPAGs neue Schiffe. Sie hatten einen Doppelschraubenantrieb. Schiffsschrauben können beschädigt werden oder gar verloren gehen. Dann dümpelte das betroffene Schiff, wenn es, wie damals lange üblich, nur eine Schraube hatte, hilflos auf See und war auf fremde Hilfe angewiesen. Nicht leicht zu finden in einer Welt ohne Funkverbindungen. HAPAGs Orientkreuzfahrt war in kurzer Zeit ausgebucht. Am 22. Januar 1891 stach die Augusta Victoria mit 227 Passagieren an Bord von Cuxhaven aus in See. Das Hamburger Abendblatt schrieb:
Auf ihrer ersten Orientfahrt lief die Augusta Victoria 14 Mal Häfen an und wurde überall überschwänglich empfangen. In Piräus ordnete der König 15 Salutschüsse an. In Istanbul, das seinerzeit noch Konstantinopel hieß, machte der Sultan der Türkei seine Aufwartung. Von Alexandria aus besuchten die Passagiere Kairo und die Pyramiden.
Die Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Schiff waren eher bescheiden. Ein Prospekt empfahl dem unbedarften Passagier, er könne Karten spielen, Wetten um die Geschwindigkeit des Schiffes abschließen oder die Damen an Bord necken, was selbst eingeschworene Feinde zu Komplizen machen könne. Damen waren aber nur 67 an Bord, überwiegend englische. Deutschen Frauen wurden derartige Touren damals noch nicht zugetraut. Manchen Engländerinnen sagte die Reise, ausweislich eines Tagebuches, sehr zu.